Die Rockantenne Lokalhelden. Interviews mit unseren Rockstars aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Ich fange jetzt einfach mal an, Henning. Es ist schon eine Weile her. Ich glaube, 14 Jahre ist jetzt her, oder? Das letzte Album, ja, kann es sein?
Genau, 14 Jahre.
Was haben wir denn dazwischen so gemacht?
Tatsächlich, also wenn du das jetzt so sagst, 14 Jahre, dann klingt das eine viel längere Zeit. Und wenn ich das dann versuche, tatsächlich zeitlich einzuordnen, die relevante Phase von H-Blocks vom ersten Album bis 2000, sag ich mal, das waren 6 Jahre, ne? Da die Wartezeit zweimal reingepasst. Aber wir haben uns alle nach wie vor mit Musik beschäftigt und H-Blocks war in meinem Falle, und ich glaube, da spreche ich auch für alle anderen, so wichtig, dass wir nie das Gefühl gehabt haben, weg zu sein, oder dass dieser Prozess, kein Studioalbum zu machen, gehörte dazu, um jetzt dieses Album so zu machen, wie wir es gemacht haben, und damit sind wir sehr, sehr zufrieden. Ich glaube, die Zeit war notwendig.
Mhm. Auch wenn du sagst, es fühlte sich kürzer an, als es denn tatsächlich war, ist das so, dass man sich trotzdem zwischendurch trifft für diverse Sessions oder einfach so sich im Training hält?
Ja, genau. Also wir haben ja immer sehr viel live, oder wir haben ja immer live gespielt, und auch in den letzten 14 Jahren, mal mit der Ausnahme von dem Lockdown und Covid, so diese Autokino-Konzerte oder sowas haben wir auch nicht mitgespielt. Das hätte für uns auch nicht funktioniert. Aber ansonsten haben wir jedes Jahr uns mindestens für 5 bis 10 Festivals getroffen. Und das fühlte sich nicht so lange an. Lag auch daran, dass es jetzt nicht so war, dass wir ständig im Studio waren und gesagt haben, wir wollen eine Platte machen, und das hat nicht funktioniert. Ja. Dann wäre die Zeit wahrscheinlich länger vorgekommen. Aber es war nicht angesagt, gerade eine Platte für H-Blocks zu machen. Das hat sich auch nicht richtig angefühlt. Und es war notwendig, dass da vorher noch so ein paar Sachen halt eben passieren.
Aber jetzt, und dazu kommen wir gleich.
Sehr gerne.
Wenn ihr auf Festivals seid, bleibt noch ganz kurz in dieser Zwischenphase, wenn ihr auf Festivals seid, ist es denn dann so, dass man sich dann vorher noch so ein, zwei Mal irgendwie im Proberaum trifft? Oder macht da jeder seine Proben für sich? Und dann trifft man sich eigentlich mehr oder weniger zum ersten Mal im Backstage-Bereich, bevor es auf die Bühne geht? Oder wie ist das bei euch?
Nee, also wir sind jetzt nicht so die Band, die sich dreimal die Woche im Proberaum trifft und einfach probt, bis der Arzt kommt. Aber wenn eine Festivalsaison bevorsteht oder eine Tour bevorsteht, jetzt haben wir zum Beispiel 4 Probeblöcke gehabt vor der Tour mit den Release-Shows, wo wir insgesamt vielleicht Nettozeit zwei Wochen oder etwas länger, 2,5 Wochen geprobt haben. Das ist auch notwendig, um die Sachen, wie unser Bassist immer sagt, in die Finger zu kriegen.
Und dann matcht das auch wieder sehr schnell. Man kennt sich ja, ne? Man ist ja, glaube ich, auch sehr schnell wieder beieinander.
Ja? Aber man darf, du sprichst da ein wichtiges Thema an. Die größte Herausforderung oder der wichtigste Knoten, der geplatzt ist, war tatsächlich, dass wir in einem Moment im Studio plötzlich gemerkt haben, dass wir Freunde sind und dass das das Allerwichtigste ist, was zwischen uns steht oder was uns verbindet. Und darauf konnten wir dann halt eben aufbauen, auch mit der Musik. Und das hat uns die Sicherheit gegeben, halt eben da auch so frei zu arbeiten.
Mhm. Und trotz Freunden, was steht bei euch im Studio? Eher Chips oder doch eher Semmeln, Brot, Brötchen oder Bier?
Ja, ich bin der ungesündeste von allen. Aber wie du ja wahrscheinlich weißt, verzichte ich auch seit 4 Jahren auf Alkohol. Das heißt, Bier wird sowieso nicht, oder Alkohol wird bei uns sowieso so gut wie gar nicht getrunken. Und die anderen 3 sind auch alle sehr, sehr bedacht auf ihre Ernährung. Das heißt, da ist eher Müsli und ein guter Kaffee und sehr, sehr viel Wasser mit Kohlensäure. Am Nachmittag muss ich dann immer mich heimlich zur nächsten Pommesbude, zum nächsten Dönermann schleppen.
Leider auch schon alle über 25 und da ist ja der Garantie abgelaufen, nicht wahr? Apropos gesund, ich sehe es gerade. Gut, Henning, jetzt mal kurz zum Album Fill in the Blank.
Genau.
Da steht man wieder im Studio und denkt sich, wie du es gerade beschrieben hast, ja, eigentlich sind wir ja Freunde und es geht los. Ist das jetzt ein Werk des letzten Jahres, was ihr da gemacht habt, oder hat sich dieses Album zusammengesammelt über die letzten 14 Jahre? Macht man da immer mal was, dass man ein bisschen schreibt und sagt, das hebe ich mir mal auf, wenn wir mal wieder ein Album machen? Oder wird gezielt irgendwo, keine Ahnung, irgendein Rückzugsort hingesetzt und gesagt, jetzt schreiben wir mal los, weil jetzt soll es werden?
Ja, ich glaube, dass wenn man selber das als Musiker nicht kennt, dann stellt man sich das schnell mal so vor. Ich glaube, das ist bei jeder Band anders oder unterschiedlich. Bei uns ist es tatsächlich so, wir sind ja alle Musiker geblieben gewesen und sind dem sagen wir, der Tätigkeit auch nachgegangen. Das war ja, ist ja nicht nur Profession, sondern auch in irgendeiner Form Berufung. Nur unter dem Namen Ageblocks haben wir halt eben relativ wenig gemacht. Oder haben im Studio halt eben nicht die Notwendigkeit gesehen, was aufzunehmen. Und wir haben uns auch nicht vorgenommen, ein Album zu machen. Und das war auch der Schlüssel, glaube ich, dazu, dass wir alle so glücklich sind mit dem Ergebnis, dass wir bis zum Schluss eigentlich gesagt haben, wir können euch kein Album oder wir können uns selbst auch kein Album versprechen. Wir schauen mal, was passiert. Und dann war es ja auch nochmal das große Glück, dass wir mit den Donuts eine sehr, sehr enge Freunde haben, die uns dann auch bei dem Release helfen und da halt eben uns mit ihrem Label zu Hause gegeben haben. Und der Alex uns halt eben auch businessmäßig halt eben berät. Und das sind viele Dinge, die dem Titel Fill in the Blank da halt eben auch Rechnung tragen.
Mhm. Release wird es geben? Mehrere, oder?
Partys? Ja, wir haben... es wird insgesamt 6 Release-Shows geben. Das geht am Samstag los. Wir spielen vorwiegend, Läden so um die 800 Kapazität in Städten wie Cottbus, Jena, aber auch Wien, in Dornbirn, wo ich immer mal wieder hinfahren wollte. Da gibt es den legendären Laden Konrad Sohm. Da freue ich mich total drauf. Karlsruhe und Bochum.
Mhm.
Und Jena und Cottbus, genau. Also 6 Shows.
Das heißt, man hat sich jetzt hoffentlich erstmal gut ausgeruht, weil jetzt geht ja doch noch einiges los in diesem Jahr.
Ja, bei mir ist es immer mit dem Kopfkino so, wenn es auf Tour geht, ist es immer eine Hassliebe, weil ich jedes Mal denke, dass meine Stimme nicht hält und jetzt hatte ich etwas gesundheitliche Probleme mit dem Knie, das heißt, ich konnte auch nicht joggen gehen, aber habe mich anderweitig fit gehalten, wie du siehst. Mhm. Wie gesagt, es ist ja auch eine relativ überschaubare Tour mit 6 Tagen.
Und wenn das Album jetzt dann kommt, wie fühlt es sich insgesamt an? Ich meine, jetzt ist ja wirklich alles klar. Ich glaube, die Rockwelt ist auch sehr gespannt. Ist es für dich eher wie so ein Comeback oder ist es eine Fortführung?
Ich kann auch sein, dass es an der Tatsache liegt, dass ich seit 5 Jahren mit großem Vergnügen Therapie mache, aus verschiedenen Gründen. Dass ich da eine große Gelassenheit habe und in solchen Kategorien gerade nicht denke. Ich merke auch, dass ich mich selber korrumpiere. Anfangs war es so, ey, wir haben einen Song fertig gemacht, wir haben einen zweiten Song und jetzt ist eine EP, jetzt haben wir eine Platte. Dann haben wir einen Titel für die Platte und eine Tour und ein Label und es wird veröffentlicht. Und dann fängt es plötzlich an, ja, es könnte sein, dass es in die Charts geht. Dann wünscht man sich natürlich, dass es möglichst weit nach oben geht. Aber ich versuche mich von all diesen Sachen so ein bisschen zu befreien. Ich bin einfach unfassbar glücklich mit dem Ergebnis und kann mir diese Platte tatsächlich als Ganzes beim Laufen beispiel oder beim Sport, höre ich mir die von vorne bis hinten durch und manchmal auch zweimal hintereinander. Und es fühlt sich alles so richtig an. Und dafür bin ich sehr dankbar, weil sich tatsächlich für mich ein Kreis schließt.
Mhm. Also du selbst bist zufrieden, wenn du sagst, das Album ist jetzt fertig. Was ist das Ergebnis für die Hörer? Was sagst du, knüpft das ungefähr an dem an, wie man euch kennt? Hat sich die Art, hat sich das ein bisschen gedreht? Ist es etwas anders geworden, neuer? Oder ist es altgewohntes verknüpft mit Neuem?
Ich glaube, es ist die letzten 30 Jahre, kann ich ganz bewusst so sagen, ist eine Zeit gewesen, in der wir uns als Band sehr, sehr stark ausprobiert haben und versucht haben zu vermeiden, uns zu wiederholen. Diese Angst hat uns davon abgehalten, das zu machen, was wir können und was wir sind. Und dieser Moment, plötzlich sich im Studio wiederzufinden, nach 14 Jahren geht es sich darum, an irgendein Album anzuknüpfen oder eine Legacy weiterzuschreiben oder ähnliches, sondern für uns, wir hatten gar keine andere Möglichkeit, als etwas zu machen, was uns Spaß macht, wo es vollkommen befreit von jedem Business-Denken und von jeder Erwartungshaltung, dass es nur darum geht, dass wir diese Energie, dass wir Dampf ablassen können, dass wir Energie in die Songs packen. Und zwar nur für diesen Moment, in dem diese Musik entsteht. Hm. Erwartungshaltungen entstehen jetzt natürlich aufgrund der Tatsache, dass ich mit euch reden darf. Und es bedeutet mir unfassbar viel, dass die Platte bei Rockantenne Platte der Woche wird und ist. Das ist wirklich für mich... Weil ich weiß, ja, ich kenne die Musikredaktion bei euch ja auch sehr, sehr gut. Und da spielt man nicht einfach mal so, oder da wird man nicht einfach mal Album der Woche. Ne? Also das ist ja schon, dass sich da Gedanken gemacht werden. Das bedeutet mir wahnsinnig viel. Und insofern ist es für mich, ich sehe mich auch mehr als Künstler als Musiker und als jemand, der etwas hörbar machen will, was mir bedingungslos gefällt. Und klar kommt irgendwann auch eine Erwartungshaltung dazu, weil dieses Baby endlich raus muss. Aber ich bin halt eben auch schon zu lange dabei, als dass ich jetzt noch Erwartungen für die nächsten 50 Jahre habe. Ich habe meine 15 Minuten Fame schon gehabt. Alles, was jetzt noch kommt, ist nehme ich gerne an. Und das ist eine Zugabe, ja.
Bonus.
Ich kann es auf dem Beifahrersitz sehr gut genießen, diesen Trip.
Super. Ist das generell, das wollte ich dich schon immer mal fragen, das wollte ich eigentlich schon beim letzten Mal machen, ist das eigentlich so generell, wenn du einen Song dir vornimmst oder ein Song entsteht bei euch im Studio, guckt man da schon ein bisschen voraus, wie man den auch live dann umgesetzt kriegt? Hat das einen Einfluss auf den Song oder geht es da wirklich nur um den Song an sich?
Ich wünschte, es wäre so. Es ist der Anspruch für uns alle, ist immer etwas, dass wir etwas machen, was diese Energie aus dem Proberaum oder aus dem Studio auf die Bühne übertragen kann. Aber oft ist es so, dass ich dann häufig vergesse, im Studio, okay, du wirst nicht nur diesen einen Song auf der Bühne performen und nicht nur an einem Tag, sondern du bist dann vielleicht auch mal 30 Tage hintereinander unterwegs und spielst 20 Konzerte und dann halt eben, kann es auch mal sein, dass du 2 Stunden auf der Bühne stehst. Und das habe ich jetzt bei den neuen Songs auch wieder gemerkt. Das hat lange gedauert, bis ich einen Weg gefunden habe, mich da selber zu konditionieren und meine Kondition auch den Songs anpassen konnte. Aber dass sie für die Bühne gemacht sind, das spricht, glaube ich, für sich.
Ja, soll es ja auch schon gegeben haben, dass es Künstler gegeben hat, die dann gesagt haben, er kann nicht umsetzbar auf der Bühne, also nicht schaffbar, stimmlich und teilweise dann auch instrumental gesehen, musst du ja auch immer ein bisschen schauen, was du dort auf der Bühne stehen hast.
Ja, so ist es, aber das ist dann ja mehr nicht eine Frage der Möglichkeiten, sondern eher der Haltung. Wie viel Hilfe man da in Anspruch nimmt.
Absolut. Wenn man als Künstler jetzt, nicht als Henning Wieland, sondern als Künstler mal so auf die letzten Jahre schaut, was hat sich eigentlich im Musikbusiness aus deiner Sicht geändert? War es doch früher so, hast du einen erfolgreichen Song rausgebracht, musstest dich eigentlich kohletechnisch um nicht mehr viel kümmern. Heutzutage, meine ich, ist das ein bisschen anders geworden. Da ist eigentlich die Musik, wenn man es grob ausdrückt, total übertrieben ausdrückt, der Köder und der Künstler verdient eigentlich das Geld dann mit Live-Auftritten, oder? Hauptsächlich.
Ja, aber das ist immer schon so gewesen. Also diese Romantik, dass jetzt mit den Streaming-Plattformen irgendwie plötzlich die Ausbeutung des Künstlers stattgefunden hätte und dass dann irgendwie pro Stream runtergerechnet wird, wie viel der Artist halt eben verdient, finde ich ein bisschen den falschen Ansatz, weil es ist, seitdem mit Musik Geld verdient wird, gibt es Menschen, die sind sehr, sehr gut im Business und leben dafür, Geschäfte zu machen und sind sehr, sehr gut im Geld verdienen. Und es gibt Menschen, die sehr, sehr gut im Schaffen und Schreiben von Musik sind. Und den Menschen ist dann halt eben wichtig, Musik zu machen, Musik hörbar zu machen. Da denkt man dann nicht darüber nach, wie viel Geld kann ich damit irgendwann mal verdienen. Wenn das dann mal irgendwann passiert, und ich habe das zum Glück schon ein paar Mal erleben dürfen, ist es faszinierend und manchmal halt eben auch ein bisschen unvorstellbar, wie viel Geld teilweise auch ein einzelner Song einspielen kann. Das ist dann leider halt eben auch immer ein bisschen unverhältnismäßig. Ich will mich nicht beklagen, weil es mir dieses Leben ermöglicht. Aber es ist immer schon, was sich nie geändert hat, ist, dass es Manager und Plattenfirmen gibt oder jetzt in diesem Falle größtenteils halt eben Streaming-Plattformen wie Spotify, die einfach den Künstler und die Künstlerin übervorteilen. Das ist immer schon so gewesen, aber das ist Business und das kennt man. Die Menschen, die es erschaffen, sind selten diejenigen, die am meisten von einer Sache profitieren. Gibt es auch in vielen, vielen anderen Bereichen. Aber was natürlich für mich rückblickend atemberaubend ist, es hat nie den Moment gegeben, dass eine Veränderung oder jetzt auch im Business eine Revolution stattgefunden hat, wie beispielsweise von Vinyl zur CD. Das war ja eine Wahnsinnsveränderung. Plötzlich musste man sich jeden Tonträger, den man schon mal auf Vinyl gekauft hatte, nochmal auf CD kaufen. Und dann kamen die illegalen Downloads. Immer wenn wir uns gerade an ein neues Medium gewöhnt hatten, kam eine Veränderung. Und wie sich da das Business verändert hat, war schon mal wahnsinnig. Aber was man nicht vergessen darf, ist auch, dass die Hörgewohnheiten sich halt eben total verändert haben und sich das auch auf die Art der Komposition niederschlägt. Und da ist es eine sehr, sehr große Herausforderung, die Haltung zu behalten, zu sagen, ey, wenn ich einen Song habe, der ein Intro hat, was 3 Minuten dauert, dann mache ich das. Und dann ist mir das egal, ob die Leute bei Spotify halt eben nach 10 Sekunden wegklicken. Und ich glaube, der Erfinder des MP3 hat mal in einem Interview mit meiner Frau gesagt, du kannst die Atombombe nicht zurückerfinden. Das heißt, wir können uns so sehr darüber aufregen, wie viele Ungerechtigkeiten es auch im Musikbusiness gibt. Aber damit müssen wir halt eben nur mal klarkommen. Und wir können alle was dagegen tun, aber am Ende des Tages entscheidet der Konsument über das Geschäftsmodell.
36 Jahre Bandgeschichte in diesem Jahr, glaube ich, gell?
Ja, genau.
Ja, ja.
Ja, das stimmt, genau.
Also räumen wir nochmal schnell mit einem alten Mysterium auf. Der Name H-Blox, wie ist er entstanden?
Das ist ähnlich wie bei der jetzigen Platte auch. Wir hatten nicht vor, eine Band zu machen, die viel länger als einen Auftritt hält. Und es ging tatsächlich um ein Schülerfestival, wo wir unsere eigene Schule vorführen wollten, weil wir Ärger mit dem Lehrer hatten, der die Proberäume verteilt hatte. Dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir diese Spaßband und treten in Kostüm halt eben da auf und zerfetzen das ganze Festival. Und dafür brauchten wir schnell halt eben Namen. Und ich hatte Englisch-Leistungskurs und in dem wurde gerade das Thema Irland, Nordirland durchgenommen. Und da spielen die sogenannten H-Blocks, also H für Block H, der High-Security-Trakt des Mace-Gefängnisses, eine große Rolle. Und dann schrie mir nur noch Mason irgendwie auf dem Flur zu, wie jetzt mit CK oder mit X? Und ich so, ja, mit X. Und dann stand auf dem Plakat plötzlich CKX und so ist diese komische Schreibweise entstanden.
Na, dann nehmen wir.
Ja,
genau.
Okay. Jeder Grafiker hat uns seitdem verflucht.
Okay. Super. Ich habe ja eine Wahnsinns-Wangler-Challenge auch am Nachmittag, wo die Leute teilweise schätzen müssen, weil die Fragen zu knifflig sind. Man kommt nicht drauf, man findet es auch nicht via ChatGPT oder Google. Gibt es da irgendwas?
Ich bin leider so ein Typ, der die Schnauze nicht halten kann und muss alles erzählen, was ich irgendwie über mich spannend finde.
Gab es eine Kindheitssünde? Hast du Zigarettenkippen früher von der Straße aufgehoben und die nochmal angezündet? Das war meine.
Ich habe tatsächlich bei uns im Dorf gegenüber von der Schule wurde ein Supermarkt gebaut. Und das hat mich tierisch aufgeregt, weil es so der Zeitpunkt war, so die Wende vom kleinen Krämerladen hin zu den großen Ketten. Und mein Protest war, dass ich heimlich, ich durfte ja den Schulhof nicht verlassen, ich war noch nicht in der Oberstufe, hab Bestellungen von den Schülern aufgenommen und dann Joghurt, Brötchen, Cola und diverse Getränke halt eben in dem Supermarkt geklaut und dann auf dem Schulhof verteilt.
Okay, aber unentgeltlich das Ganze.
Ja, meistens ja.
Stark. Ja, cool. Ey, bei mir war es das mit den Zigaretten. Das war das Erste, was ich mich so zurückerinnere, wo ich mir im Nachhinein dann dachte, Sauer. Also auch wenn da nur noch ganz wenig Weiß dran war, irgendwie von der, ich habe sie nochmal angezündet.
Ja,
egal wer sie vorher hatte.
Ich habe tatsächlich in der 2. Klasse mit meinem Freund Michael Matz damals auf dem Dach der Turnhalle auch fast eine ganze Zigarettenpackung zu zweit leer geraucht. Und das hat dann für lange Jahre gereicht, dass ich Zigaretten nicht mehr angefasst habe.
Dann hast du gebrochen, gell? Dann war es zu spät. Oder was mir noch einfällt manchmal, das ist aber das Schlusswort, ich bin aus Leipzig, wir haben so Altbauten gehabt und du hast im ersten Stock hast du so einen Sims davor und konntest dich quasi rausstellen aus dem Fenster auf den Sims, hattest da immer noch deine 30, 40 Zentimeter.
Ja.
Ich habe da mit einem Schulfreund eine Wette gemacht, du gehst aus dem Fenster raus und kommst da drüben beim Fenster wieder rein, gehst quasi draußen lang an dem Sims.
Ja.
Und war in einem Alter, da hast du nicht groß drüber nachgedacht und habe dann beide Fenster quasi zugemacht, wie der draußen stand. So hier an der Wand. Hab dabei dann einen Lachkrampf gekriegt, der nicht mehr kontrollierbar war. Das heißt, ich konnte noch nicht mal aufstehen und ihm das Fenster wieder aufmachen. Und das war dann extra lustig, als er da von draußen laut dran klopfte. Eigentlich gefährlich, weil war schon erster Stock, nicht ohne, aber werde ich auch nie vergessen. Das gab Ärger. Das kam Feuerwehr und alles. Also, das war nicht gut.
Ja. Jetzt kommen einige Geschichten, das haben wir uns das nächste Mal aufbewahren.
Ja, weil ich dachte mir, ich gebe dir jetzt aber was zurück, wenn ich dich schon die ganze Zeit ausfrage.
Ja, schön, hat mir Spaß gemacht.
Das waren die Lokalhelden auf Rockantenne. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Interviews und alle weiteren Rockantenne-Podcasts findest du auf rockantenne.de, in unserer App und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniere oder folge deinem Lieblingspodcast, um keine Folge mehr zu verpassen.